Rachsucht oder Frustration, sondern der Apostel Johannes hat mal gesagt zu den Leuten in Ephesus: Ich will, dass ihr den vollen Lohn empfangt. Den vollen Lohn. Es gibt einmal, wenn wir vor Gott stehen, Lohn. Und die Bibel spricht davon, dass es Tränen gibt, die abgewischt werden müssen. Und ich habe mich oft gefragt, was sind das für Tränen? Was sind das für Tränen? Und das sind die Tränen der verpassten Gelegenheiten, wo wir erkennen, rückwirkend, wo Jesus vor uns stand, wo er uns ein Meer anvertrauen wollte. Das sind die Tränen, die Esau geweint hat, als er sein Erstgeburtsrecht mal eben ganz schnell weggegeben hat für einen Teller Suppe. In dem Moment war für ihn nur sein Magen und die Suppe wichtig. Alles andere hat ihn gar nicht interessiert. Er hat gesagt, was soll mir schon das Erstgeburtsrecht? Jetzt lebe ich und jetzt im Moment habe ich Hunger. Und im Hebräerbrief heißt es, dass er hinterher mit Tränen, mit bitteren Tränen versucht hat, diesen Deal nochmal rückgängig zu machen, aber es war zu spät. Sein Erstgeburtrecht war weg, war von ihm genommen worden. Und so gibt es auch für uns im Leben Gelegenheiten, wo Gott dir nahe kommt und Gott möchte dir etwas anvertrauen. Was du hier tust, hat Konsequenzen bis in die Ewigkeit hinein. Du sollst nicht nur mal in der Ewigkeit auf einer Wolke sitzen mit einem eingelaufenen T-Shirt, wo dein Hintern rausguckt, auf so einer Leier rumklimpern, so wie der Bayer am Himmel, ne? Leier, sage! Sondern Jesus sagt, ihr werdet mit mir auf meinem Thron sitzen und mit mir regieren. Gott möchte Autorität geben. Gott möchte, dass du mit ihm über das ganze Universum regierst. Das heißt, dass du Verantwortung trägst. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wie hat Jesus regiert? Er war sich nicht zu schade, auf die Erde zu kommen. Wer der Größte unter euch sein will, sei euer aller Diener. Und es ist die Frage, wie viel wird er Gott anvertrauen können? Und es ist nicht einfach nur ein nettes Spielchen, was wir hier spielen. Es ist nicht das Spielchen Happy Sunday und nette Zeit. Es geht wirklich um ewige Dinge. Und Gott baut sein Reich eben nicht durch Engel, sondern durch uns, durch dich und mich. Und es ist die Frage wirklich, inwiefern darf Gott dich darin benutzen? Und ich möchte einmal in der Ewigkeit, wenn ich mal mit euch allen vor Jesus stehe, da möchte ich mich für jeden von euch freuen. Da möchte ich sagen, Mensch, guck toll, da steht er. Dem habe ich einen Arschtritt gegeben und jetzt kriegt er den vollen Lohn dafür. Und Leute, die mir am liebsten in den Arsch treten wollten, die werden dann sagen, hey, danke Uwe, dass du mir eine verpasst hast. Das ist Leiterschaft. Leiter sind einsame Leute. Leiter sind oft missverstanden. Es ist ja auch mit den Eltern so, ne? Ich habe meine Eltern früher, was habe ich? Und heute bin ich dankbar für so manche Korrektur, für so manches Nein, für manchen Rüffel, den ich bekommen habe. Heute kann ich beurteilen, dass ich damals bewahrt wurde. Damals war das für mich nur blöde Anmache von meinen Eltern. So, eines Tages, wir werden uns alle wiedersehen und ich hoffe, dass wir dann alle Freudentränen haben und keine Tränen des Bedauerns. Neulich war hier der prophetische Eindruck, wo man Silvia und mich so als Eltern, Vater und Mutter der Gemeinde nach vorne geholt hat. Und da habe ich 2 Tage später ein ganz liebes E-Mail von jemand gekriegt aus der Gemeinde. Und das fand ich so toll. Diese Person hat mir geschrieben, uns: Ich möchte euch nicht nur als Eltern annehmen, als geistliche Eltern im Positiven, so dass, wenn schön Wetterlage ist, ihr uns immer nur streichelt. Ich möchte auch geistliche Vaterschaft, Mutterschaft von euch annehmen, wenn ihr mich zu korrigieren habt. wenn ihr mir was Unangenehmes zu sagen habt. Ich möchte euch gegenüber das ausdrücklich ausdrücken und erlauben, dass ihr auch in mein Leben Korrektur reinsprechen dürft. Ich war unwahrscheinlich berührt. Ich habe gespürt, hier ist jemand, der begriffen hat, worum es auch geht. Wir machen so schnell so schöne, erhabene Actions fürs Auge und fürs Gefühl, aber alles hat auch eine Bedeutung für Gott. Okay. Ich möchte gern an meine letzte Predigt anknüpfen. Wir haben darüber gesprochen, woher Mangel in unserem Leben kommt. Und wir haben herausgefunden, dass der Hauptpunkt, warum in unserem Leben ein materieller oder geistlicher Mangel vorkommen kann, in erster Linie falsche Prioritäten sind. Der Kernvers, mit dem wir uns beschäftigt haben, war im alten Israel: versorgten die Leute zuerst, nachdem sie aus der Gefangenschaft zurückkamen, sich selbst, ihre Häuser. Das ist ja auch okay. Aber dann fingen sie an und dann wurde der Stuckateur geholt, dann wurde ein italienischer Designeinrichter geholt, dann kamen die Perserteppiche rein, dann die goldenen Wasserhähne. Also sie haben dann richtig toll ihre Häuser hergerichtet. Und der Tempel, die Stätte, an der eigentlich Gottesdienst gefeiert wurde, die lag in Trümmern. Und es war so allgemein die Rede, der Last, der ist noch nicht die Zeit, den Tempel aufzubauen. Jetzt ist erstmal Zeit, dass wir uns um uns selber kümmern. Und wir haben diese Verse gelesen in Malachi, wo Gott sagt, weil ihr das tut, ist eure Ernte immer zu klein. Versickert das Wasser in euren Brunnen. Seid ihr krank, habt dann und dort Mangel. Und die Frage ist, ist Gott rachsüchtig? Ist Gott ein Gott, der Rache nimmt, weil du ihm nicht gehorchst? Der so richtig schön beleidigt ist und dann sagt, jetzt hau ich dir mal richtig eine rein. So, der mag mich nicht und die missachten mich und jetzt kriegen sie von mir richtig eine verpasst. Ne? Ist Gott ein Willkürherrscher? Ist Gott jemand, der so unbedingt ein Haus braucht? Er wohnt doch im Himmel. Warum besteht Gott darauf? Es geht Gott in dieser ganzen Sache nicht um ihn selber, sondern ihm geht es um uns. Es ging ihm nicht um den Tempel, sondern es ging ihm um die Israeliten. Aber der Tempel war in gewisser Weise ein Indikator, ein Mittel zum Zweck. Gott wollte die Israeliten dahingehend erziehen, dass sie aufhören, selbstbezogen nur für sich selber zu sorgen. Wenn wir uns an diese Art und Weise der persönlichen Selbstversorgung gewöhnen, nach dem Motto me first, ich zuerst, dann lange, lange nichts, dann nochmal ich, dann wieder lange nichts, dann meine Familie, dann wieder lange nichts, dann mein Geschäft, dann wieder lange nichts und dann irgendwann für den Rest die Abfälle, die noch übrig sind, da streiche ich ein bisschen Goldfarbe drüber und das gebe ich Gott. Wenn wir uns an das gewöhnen, dann beginnen wir nämlich nur noch uns selber zu trauen. Und darum geht es Gott. Dann geht es nur noch darum, dass wir uns nur noch aus eigener Kraft um uns selber kümmern. Und du musst immer mehr Energie aufwenden, diesen Kreislauf in Gang zu halten. Wir beginnen nicht mehr auf den anderen zu schauen, dem es schlechter geht. Wir schauen auch nicht mehr auf Gott, wir schauen nur noch auf uns. Und da Gott dieses Verhalten nicht sanktioniert, musst du es selber sanktionieren. Du musst selber Kraft, immer wieder Kraft reinpumpen in diese Selbstversorgung. Das führt dazu, dass du immer mehr Energie aufwenden musst, um dich selber zu versorgen, um dein Ding zu drehen und zu machen. Weil von Gott kommt keine Energie für dieses Verhalten. Das heißt, du musst immer härter drangehen, damit das überhaupt noch funktioniert. Das Resultat ist, dass du dich immer mehr von Gott entfernst. Du hast ja keine Beziehung mehr zu ihm. Du kannst ihm nicht mehr vertrauen. Was du machst, ist bestenfalls noch formales Äußeres. Und Du bist nur noch auf deine eigenen Hände angewiesen. Und in Jeremia 17,5 sagt Gott, ich, der Herr, sage, mein Fluch lastet auf dem, der sich von mir abwendet, der seine Hoffnung auf Menschen setzt und nur auf menschliche Kraft vertraut. Er ist wie ein Dornstrauch in der Wüste, der vergeblich auf den Regen wartet. In einem dürren und unfruchtbaren Land steht er, wo niemand wohnt. Doch ich segne jedem, der mir ganz und gar vertraut. Diese Unabhängigkeit von Gott führt in die Abhängigkeit von Menschen und von dir selber und von Geld. Und das ist das, was Gott bei den Israeliten wahrnahm, als sie sagten, wir machen jetzt erstmal unsere eigenen Häuser richtig satt, super toll, fertig. Es war nicht so, dass Gott gesagt hat, hey, ihr dürft auf dem nackten Boden schlafen, baut erstmal meinen Tempel. Es ist interessant, im Vers geht es darum, dass sie anfingen, es heißt dort, ihre Häuser ihnen zu vertäfeln. Hat man damals wunderschön, hat man auch schon gehabt, so Zederholztafeln. Das war sehr, sehr teuer. Und das war ein Luxus. Und Gott, komm. Und es ging Gott nicht darum, dass er beleidigt war darüber. Gott ist nicht beleidigt mit dir, wenn du anfängst, dein eigenes Ding zu drehen. Aber Gott ist in Sorge um dich, weil er sieht, dass dein Herz und dein Wesen sich immer mehr von ihm entfernen und dass du immer mehr von dir selber abhängig wirst und dadurch immer mehr in Mangel und Not hineinkommst. Es gibt einen Widersacher Gottes, den Teufel, und er ist zutiefst daran interessiert, uns von Gott abzukoppeln, von dieser Beziehung. Und es ist interessant, in all den vielen, vielen Jahren hat sich nichts geändert. Er tut es heute noch genauso, wie er es damals gemacht hat bei Adam und Eva, indem er Gott nämlich unlautere und selbstsüchtige Motive unterjubelt. Und dieses Spielchen beginnt er jedes Mal mit uns immer wieder von Neuem. Wir fangen an, uns in unserer eigenen Kraft um uns selber zu kümmern und geben Gott den Rest. Aber unsere Kraft ist limitiert, begrenzt und ganz schnell erschöpft. Und in einer seltsamen Blindheit glauben wir könnten es tatsächlich ohne Gott schaffen. Adam und Eva dachten es. Wir schaffen das ohne Gott. Der Teufel sagt ihnen, hey, eigentlich will Gott euch doch nur was vorenthalten. Er ist total eifersüchtig und er hat total Angst, dass ihr irgendwelche Kräfte entdeckt, die er nämlich hat, die er nicht mit euch teilen will. Er unterschob Gott üble, schlechte Motive. Wenn wir heute uns zuallererst um uns selber kümmern, dann leben wir genau in dieser selben Verhaltensstruktur. In unserem Herzen glauben wir eigentlich nicht, dass es Gott gut mit uns meint, sondern wir denken, wenn wir Gott was geben von unserer Zeit, von unserer Energie, dann verlieren wir Lebensqualität. Und die Lebensqualität ist unwiederbringlich verloren. Und wir haben ja eh schon genügend Stress. Und deswegen bleiben Hände unten, wenn es darum geht, was zu machen. Weil wir eigentlich Gott nicht vertrauen. Weil wir nicht glauben können, dass Gott uns segnen kann. Weil es uns so enorm schwer fällt, zu sagen, hey Gott, ich gehe ganz bewusst raus aus diesem Muster. Wir verlassen uns auf uns selber. Wir managen uns selber und geraten damit immer mehr in den Kreislauf der Abhängigkeit von uns selber und koppeln uns los von der Versorgung Gottes. Einst stellte Gott Hiob ein paar Fragen, weil Hiob hatte auch so eine Tendenz. Und Gott wollte ihm die Begrenztheit seiner eigenen menschlichen Fähigkeiten zeigen. Gott wollte ihm zeigen, wie es ist, wenn er Hiob sich von Gott abkoppelt. Wenn er Hiob meint, er könnte das Ganze alleine managen. Und dort sagt Gott zu Hiob, weißt du, wo das Licht herkommt? Von wo der Ostwind loszieht? Wie gelangt man dorthin? Weißt du, wer den Regenfluten seine Bahn bricht? Wer ebnet dem Blitz und Donner einen Weg, damit ein Gewitterregen auf das Land herniedergeht, auf unwegsame Wüsten, damit die Steppe getränkt wird und frisches Grün aus dem Boden sprießt? Hat der Regen etwa einen Vater? Wer lässt den Tau entstehen? Wer bringt Eis und Frost hervor, wenn das Wasser hart wird wie Stein, wenn Seen und Flüsse zugefroren sind? Kannst du die Bänder des Siebengestirns knüpfen oder den Gürtel des Orion öffnen? Lässt du die Sternbilder erscheinen je nach Jahreszeit? Bringst du den großen und kleinen Wagen herauf? Hast du die Gesetze des Himmels entdeckt und kannst sie auf die Erde übertragen? Rufst du den Wolken einen Befehl zu, damit sie Regen auf dich herunterströmen lassen? Mit diesen Dingen möchte Gott ganz kurz einfach nochmal zeigen, wie abhängig wir eigentlich von ihm sind. Wenn wir meinen, wir könnten unser eigenes Business betreiben, dann ist es schlicht und ergreifend ein Witz, wenn ich sage, hey Gott, die Dinge, dafür brauche ich dich nicht. Wir leben zwar in einem hochtechnologischen Zeitalter, aber heute noch muss der Bauer aufs Feld fahren, muss seine Samenkörner aussehen. Und wenn es nicht regnet, dann hat er keine Ernte. Und wenn der Winter nicht ordentlich kommt, dann vermehren sich die Schädlinge immer weiter. Wenn der Wind nicht gescheit bläst, dann bestäubt sich das Getreide nicht, also befruchtet sich nicht. All das sind Dinge, die wir trotz aller Hochtechnologie nicht in der Hand haben und die in einer wunderbaren Weise funktionieren. Eine Weise, die bis heute sich auch der Kenntnis der Wissenschaft entzieht. Man kann zwar erklären heute, wie Wind entsteht, aber dass er entsteht und dass wir in einem so perfekt aufeinander abgestimmten System leben und wer das in Gang gebracht hat, Mr. Zufall natürlich. Aber uns sollte das zeigen, dass wir von Gott nicht losgelöst existieren können. Und so hat der Mangel seine Ursache in diesem losgelösten Leben von Gott. Und der Teufel ist immer wieder daran interessiert, uns in diese Unabhängigkeit von Gott zu bringen. Denn wenn du unabhängig bist von Gott, erwirbt er sich ein legales Recht, dich zu bestehlen. Und ich denke, dass Gott heute mit uns weiter lernen möchte, diesen Mangel und auch den Feind Gottes zu überwinden. Und er muss, wie wir schon vorhin gesungen haben, zurückgeben, was er uns gestohlen hat. Auch das, was er uns stehlen konnte, weil wir es uns haben, manchmal aus Dummheit wegnehmen lassen. Was ist Mangel? Denkt nochmal ganz wichtig, Mangel ist nicht in allererster Linie die Abwesenheit materieller Güter. Viele denken, Mangel ist nur, wenn ich keine Kohle habe. Aber der noch größere Mangel ist geistlicher Art. In Philipper 4,12 sagt Paulus, ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut und so kann ich mit beidem fertig werden. Ich kann satt sein und hungern, ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Das alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Und Jesus sagt in Matthäus 16,26, was gewinnt ein Mensch, selbst wenn ihm die ganze Welt zufällt und er dabei das ewige Leben verliert? Mit nichts auf dieser Welt kann er dieses Leben wieder erwerben. Also Mangel ist nicht in erster Linie die Abwesenheit materieller Güter. Es ist zuallererst die Abwesenheit einer vertrauten und engen Freundschaft mit Gott. Dein Mangel fängt nicht mit roten Zahlen auf dem Konto an oder mit keinen oder wenig Freunden. Dein Mangel fängt damit an, dass du keine Beziehung mit Gott hast. Ich spreche nicht von einer formell religiösen Beziehung, die sich darin äußert, dass man sonntags in einen Gottesdienst geht, sondern eine Beziehung unter der Woche, wo du ganz alleine bist, wo du ganz allein Herausforderungen zu bestehen hast und wo sich dann zeigt, wie nahe dir dein Gott ist, ob er ein realer Teil deines Lebens ist oder nur eine fromme Fiktion, die so am Rande deines Lebens neben dir herläuft. Wenn ich mit Gott nämlich in Beziehung lebe, dann werden die materiellen Dinge, die rutschen ganz automatisch erstmal auf Ebene 2. Die kleinste, erbärmlichste Bambushütte kann zu einem Palast werden, wenn du mit Gott in Beziehung bist. Als wir vor 2 Jahren in Mexiko waren, Da sind wir 3 Stunden mit dem Geländewagen durch die Pampa gefahren ins Gebirge rein und nochmal fast 2 Stunden lang einen ganz steilen Berg hochgeklettert und um einen alten 94-jährigen Indianerhäuptling zu besuchen, ein Indio, der dort ganz oben auf dem Berg in einer kleinen, zugigen Bambushütte mit seiner 90 Jahre alten Schwester gelebt hat. Die Mitarbeiter von David Hogan haben uns da mitgenommen und sie besuchen ihn einmal im Monat, um mit ihm zu beten, um mit ihm Abendmahl zu feiern, einfach um ihm Liebe zu erweisen. Und als wir diese schäbige Hütte betreten haben, da habe ich erstmal, das gibt's ja nicht, ne? Der Herd bestand aus 4 in den Boden gerammten groben Holzästen, auf denen anderes Holz gestapelt war und dann eine lehmverschmierte Platte und Mulde, in der dann ein Feuerchen brannte. Und da war der Deckel von einem alten Ölfass oben drüber gelegt, da wurden die Tortillas drauf gebacken. Der Kaffee wurde uns in alten Konserven oder Farbdosen gereicht. Aber ich kann euch sagen, in dieser Hütte war eine Herrlichkeit. Da war eine Gegenwart Gottes, da war ein Frieden da gewesen. Und die Augen von diesem Mann haben gestrahlt in einer Freude, in einer Zufriedenheit. Ich habe gedacht, wow, da ist kein Fernseher, kein Internet, kein Radio, kein gar nichts. Gezogen hat's. Das ist also nur so Bambus, ja, da konnte man sogar an manchen Ecken voll mit einer Faust durchlangen. Und da lebte dieser alte Mann mit seiner alten Schwester. Und jeden Sonntag ging er runter den Berg, um abgeholt zu werden für den Gottesdienst. Und weißt du kannst auf der anderen Seite, habe ich Leute erlebt, die haben eine 50-Zimmer-Villa, zig Autos, Bombenjob und sind depressiv, unglücklich bis zum Selbstmord. Und deswegen sagt Jesus, die Güter der Welt können das Leben mit Gott nicht aufwiegen. Ich meine, natürlich ist es leicht, das zu sagen, wenn man keine 50-Zimmer-Villa hat, aber du kannst auch sehr unzufrieden sein mit einer 3-Raum-Wohnung. Das ist jetzt das Codewort für alle Mann-O-Mann-Teilnehmer vom Samstag. Habe ich das richtig gesagt? Jörg, Joe? Wie war das? 3-Raum oder wie hieß es? 3-Raum-Wohnung. Ja, du kannst auch da total unglücklich sein, ne? Obwohl dir es relativ gut geht, wenn du keine Beziehung mit Gott hast. Weißt du, oft, wenn man so ins Fernsehen reinglotzt, ich glotz gern, da siehst du dann die Stars und Sternchen oder man guckt so in die Magazine rein und sieht die Big Bosse, ne, mit ihren rausgeputzten Puppen auf irgendwelchen Bällen und alle strahlen und strotzen vor Vitalität, die Klunker an den Händen und auch so gut bestückt. Und man denkt, ach ja, aber das ist alles nur eine Scheinwelt. Die wird für einen Moment aufgebaut. Wenn der Fotograf kommt, wenn die Kamera kommt, dann wird schnell das Keep Smiling ausgesetzt. Wenn man dann auf so einen Presseball geht oder Wiener Burgfestspiele oder Wiener Burgtheater, Wiener Kellertheater und was weiß ich, was da alles gibt, dann läuft man ein und zeigt den Proleten, wer man ist. Aber das ist für ein paar Minuten Scheinwelt. Wenn sie alleine sind, dann siehst du nicht ihr Herz. Du siehst nicht die Drogen, den Alkohol, den sie zum Teil brauchen, um diese entsetzliche Leere in sich auszufüllen oder einfach nur die Angst zu bekämpfen, eines Tages vielleicht nicht mehr gefragt zu sein. Dass eines Tages kein Fotograf mehr kommt und sie ablichten will, keine Kamera mehr kommt und sich auf sie richtet, kein Produzent mehr kommt und ihnen ein Angebot macht. Die Woche las ich einen Bericht über Sylvester Stallone. Wer kennt Sylvester Stallone? Rambo, ne? Rambo, Rambo, komm mal her, du bist doch nur ein kleines Tier. Das ist von dem 2, ne? Also Nimm 2 ist eine christliche Band, nicht, dass ihr denkt, ne? Aber er war auf einem dieser Super-Hyper-Sternchenbälle in Hollywood und ein Reporter entdeckte ihn dort ganz am Rand, melancholisch, traurig sitzend und interviewte ihn und sagte zu dem Reporter: Ich darf froh sein, dass ich hier überhaupt einen Drink bekomme. Und er hat irgendwann mal vor 3 Jahren angefangen zu sagen, ich möchte nicht mehr Rambo sein, sondern ich möchte ein ernsthafter Schauspieler werden. Und seitdem haben ihn die Big Bosse geschnitten, weil die haben gesagt, Sylvester, du Rambo oder gar nichts. Und haben ihn dann einfach abserviert. Er kriegt kein Angebot, nichts mehr, alles läuft um ihn herum. Er sagt, seine besten Freunde meiden ihn. Auch hier hat ihn keiner begrüßt und nur aus der Distanz so ein bisschen. Und das sind die Dinge, unter denen du lebst, wenn du in diesen Kreislauf eintrittst. Du musst nicht Rambo sein. Du kannst Karl Napf sein, vom 4. Stock nebenan, der bei der Post schafft, ne, und was weiß ich dort, Unterpostsekretär ist. Sein gutes Einkommen hat, seine Pension sicher hat. Und trotzdem, wenn du keine Beziehung mit Gott hast, kann es sein, dass du irgendwann in diesen Kreislauf reinkommst. Du bist abgeschnitten. Du lebst nur noch für dich selber und irgendwann funktioniert es nicht mehr. Da ist niemand mehr da, der sich um dich kümmert. Und was du ohne Gott zusammenraffst und aufbaust, wird zerfallen. Das ist so. Das ist kein frommer, dummer Spruch. Weil du musst immer wieder in dieses System, immer wieder neu deine Kraft rein investieren. Immer wieder neu. Die Häuser, die du ohne Gott baust, die musst du nämlich selber unterhalten. Das Leben, das du ohne Gott baust, und ich rede hier nicht von dem Leben der Heiden, ja, die Gott nicht kennen. Ich rede hier von den Christen, die Gott kennen und die trotzdem ihr eigenes Leben leben. Und da musst du so viel rein investieren, immer wieder neu Gas geben, immer wieder neu reinbuttern. Und das laugt dich aus und irgendwann liegst du am Boden. Wir haben heute dieses Lied gelernt. I have decided to make a stand and take back my land. Ich habe mich entschlossen, aufzustehen gegen diese Dinge und mein Land zurückzuholen. Und wir sollten heute Abend wirklich Entscheidungen treffen. Wir sollten heute Abend neu Stellung beziehen. Und das, was uns gestohlen wurde, auch und vielleicht ganz besonders durch eigene Schuld wieder zurückholen. Und ich möchte dir sagen, womit das beginnt. Es beginnt damit, dass du verstehst, wer dein Gott ist. Weißt du, wer dein Gott ist? Kennst du deinen Gott? Er ist kein Tyrann, der dir den Spaß verderben will, der dir Freude wegnehmen möchte, der dich permanent kurz am Taschengeld hält. Aber Gott hat so viel Liebe für dich, dass er dich trainieren möchte. Er sagt dir, du bist mir nicht gleichgültig. Und es ist mir nicht gleichgültig, mein Kind, was du mit deinem Leben machst. Und dieses Training, wenn Gott dich trainiert, geschieht durch Erfahrung. Ohne Erfahrung lernt kein Mensch was. Das ist das, was ich immer mehr begreife. Durch die Predigt heute Abend, ich hoffe, dass einige Impulse kriegen, aber ich habe keine große Hoffnung, dass ihr viel lernen werdet. Aber für manche wird es der Kick sein, ja, weil sie schon durch Erfahrungen gegangen sind, die bitter waren und jetzt plötzlich, ah ja. Aber verstehe mich richtig, wenn du nicht durch Erfahrung gegangen bist, dann wird diese Predigt langweilig, provokativ, als das typische christliche Blabla sein. Es wird dir wenig sagen. Du musst erstmal an einen bestimmten Punkt kommen, wo du einen Crash gebaut hast und plötzlich sagt dir das was. Wisst ihr, wir alle sind unterwegs auf dem Strahl des Lebens. Die einen sind schon ein bisschen weiter und die anderen noch nicht so weit. Und Gott spricht nicht in jede Situation sofort gleichzeitig rein. Aber es gibt heute Abend viele, die an einem Punkt sind, wo Gott heute Abend zu euch sprechen wird, wo ihr wissen werdet, um was es geht. Und andere, die sagen, oh, langweilig, ist okay, vielleicht ist es in einem Jahr dann für dich dran, dann kann ich die nochmal predigen. Gott ist kein Tyrann, und das tollste Bild dafür ist diese ewig Evergreen-Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Vater zog dem Sohn einen Lebensrahmen. Und dieser Rahmen war für den Sohn zu eng. Dieser Rahmen war stressig. Dieser Rahmen war eingrenzend. Dieser Rahmen war für ihn tödlich. Er hinderte ihn an der Selbstentfaltung seiner eigenen Lebensvision. Und so entschloss sich der Sohn eines Tages, diesen Rahmen, den der Vater gesetzt hat, zu durchbrechen. Zu sagen, hey, ich werde mein Leben selber managen, Daddy. Ich baue jetzt mal mein Haus. Und was mit deinem Haus ist. Und auf seiner Erfahrungsreise crasht er. Und er sieht, dass die Kraft, auf die er so gebaut hatte, das war sein Vermögen, seine Idee der Unabhängigkeit vom Vater, all diese Dinge hatten nicht ausgereicht, seine eigene Vision am Leben zu erhalten. Alle seine Freunde, musste er plötzlich feststellen, waren nur Freunde, weil er so viel Kohle hatte. Solange er investiert hatte in Beziehungen, war alles gut. Aber als er nichts mehr hatte, war nichts mehr gut. Und solange du noch eben investieren kannst in dein Leben und rummätschen kannst, ist noch alles gut. Aber du wirst Gott in dem Moment vermissen, wo du nichts mehr hast zum Reinbuttern. In dem Moment ist es vorbei. Und dann crashst du. Und dieser Sohn kam an diesen Punkt und er begreift etwas. Jetzt kommt die Erfahrung rein. Jetzt versteht er plötzlich, dass das, was Papa immer gesagt hat, ja gar keine Kacke war, kein Müll war, kein Mist war, sondern dass es ja irgendwo irgendwie Sinn gemacht hat. Plötzlich versteht er, dass die Anordnung des Vaters ihn nicht begrenzt hatten, ihn nicht quälen sollten, ihn nicht hindern sollten, sondern ihn schützen sollten, ihm sogar Frieden geben sollten, ihm sogar segnen sollten, ihm sogar ein herrliches Leben geben hätten können sollen. Und er geht zurück zum Vater. Und das Erstaunliche ist, dieser Vater erwartet ihn nicht mit einem Schwall von Vorwürfen. Der Vater steht mit offenen Armen da. Der Vater hat nämlich die ganze Zeit gewartet. Und die überwältigendste Aussage ist eigentlich die, was der Vater sagt. Dieser, mein Sohn, war tot. Und jetzt ist er lebendig geworden. Und da ist was ganz, ganz Wichtiges drin. Viele von uns sind eigentlich in ihrer Beziehung zu Gott tot. Du hast zwar eine Beziehung, du nennst dich Christ, du gehst in eine Gemeinde. Aber sind wir mal ganz ehrlich, viele kennen Gott nicht wirklich. Es ist dieselbe Beziehung, die sie haben, die dieser Sohn hatte mit dem Vater vorher. Naja, bist halt mein Alter und ich kann ja jetzt nicht raus und weg und bin ja abhängig von dir und also gehorche ich mal. Aber es drängt und gärt und brodelt. Und viele Christen leben genauso. Naja, ich glaube ja an Gott. Und ich weiß ja auch, dass es ewiges Leben gibt. Und ich weiß ja, dass es sowas wie eine Hölle gibt. Und ich weiß ja, dass es einen Himmel gibt. Und ich will ja auch gerne einen Himmel. Ach, aber muss das denn sein, all diese Beschränkungen, diese Einschränkungen, dieses ach, elend, frommer Leben? Das ist eine normale Entwicklung. Wir kennen Gott nicht. Und Gott sagt, eigentlich, mein Kind, bist du tot. Du bist tot. Und nun kommt dieser Sohn zurück und er ist gecrasht. Und der Vater sagt, mein Sohn ist lebendig geworden. Hey, der hat doch schon vorher gelebt. Sonst hätte er doch gar nicht weggehen können. Habt ihr schon mal einen Toten eine Million Mark auf den Kopf hauen sehen? In den Freudenhäusern Samariens? Ich noch nicht. Also geht es hier um etwas Geistliches. Er war geistlich tot. Und nun plötzlich erkennt der Vater, er lebt. Und der Vater erkennt es daran, dass der Sohn zurückgekommen ist. Und dass er sagt, bitte, lass mich bei dir zu Hause sein. Lass mich in deinen Ordnungen leben. Ich hab's jetzt gefressen. Und in dem Moment kam Leben in den Sohn rein. Und das ist das. Beginne damit, dein Land zurückzuerobern, das dir weggenommen wurde, indem du begreifen lernst, wer dein Gott ist. Weißt du, wer dein Gott ist? Wenn du es noch nicht weißt, tröst dich. Vielleicht musst du auch durch die Erfahrung gehen. Auch das ist nicht schlimm. Aber vielleicht kann dir diese Predigt helfen, so manche Erfahrung abzukürzen. Wenn du in diesem Misstrauen gegenüber Gott lebst, dann bist du eine leichte Beute für den Widersacher. Weil er dir nämlich genau das einflüstern kann. Hey, jetzt wollen wir es doch nicht so ernst nehmen. Jetzt wollen wir doch wohl nicht die Hand heben, wenn hier Arbeitskräfte gebraucht werden. Wir sind doch schon gestresst genug. Und weil wir Gott misstrauen, weil wir ihn nicht kennen, weil wir ihn für einen harten Querulanten und was weiß ich halten, deswegen nehmen wir uns zurück. Wir gehen im Segen vorbei. Aber wer Gott erlebt hat, wer gecrasht ist mal, wer begriffen hat, der wird mit Freuden Gott dienen, weil er weiß, es ist nie, nie ein Verlustgeschäft. Es ist nie ein Verlust, Gott Zeit, Geld, Kraft zu opfern. Es wird hundertfach zurückgegeben. As you have given, so it will be given unto you 100 times and more. Das ist dieses Lied von Andy Park. So wie du gegeben hast, wird dir zurückgegeben. Hundertfach wird dir erstattet werden. Aber das erfährst du nur, wenn du dieses Risiko auch eingehst. Deswegen beginne damit, deinen Gott kennenzulernen. Hör auf, nur an dich zu denken. Oder was noch viel verbreiteter ist, so diese Spagathaltung, die Spagatchristen, die kommen so in die Kirche. Es tut ganz schön weh. Sie sind mit einem Bein sind sie bei Gott und mit dem anderen Bein eiern sie noch so in ihrem eigenen Leben rum. Ne? Und so laufen sie dann grotesk rum. Ne? Uns fällt es hier nicht auf, aber ich glaube, im Himmel lachen die sich tot, ne? Weil viele von uns so rumlaufen. Jesus sagt in Matthäus 6,24: Niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Wird er dem einen richtig dienen wollen, kann er sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern. Genauso wenig könnt ihr gleichzeitig für Gott und das Geld, ich denke, hier ist unser eigenes Vermögen, unsere eigene Kraft, unsere eigene Vision leben. Es geht nicht. Aber wir versuchen permanent, diese Quadratur des Kreises zu vollziehen. Und da kommt so viel Leiden in unser Leben rein. Wir versuchen, zwei Herren zu dienen. Wir halten uns für so clever, dass wir das managen können. Und für Gott für so dämlich, dass er das nicht merkt. Aber da sind wir nicht die Ersten. Die Israeliten haben das auch schon versucht. Du kannst nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Gott und Geld. Und für Geld lass einfach unser eigenes Vermögen sein. Das, was wir können. Dir selber. Du kannst nicht Gott und dir selber dienen, deinem Bauch, deinem Wohlbefinden. Du musst irgendwo eine Entscheidung treffen und sagen, entweder Gott oder ich. Aber dieses Eiern dazwischen, du wirst zusammenbrechen in kürzester Zeit. Und dann wird der Mangel kommen. Und darum, wenn du den Mangel aus deinem Leben verjagen willst, entscheide dich, wem du mit ganzem Herzen dienen willst. Entscheide dich, für Gottes Wege. Du wirst den Mangel nicht dadurch aus deinem Leben treiben, indem du vielleicht stehst mit Schaum vor dem Mund, krebsrot im Gesicht, bis zur Erschöpfung dem Teufel gebietest, wenn die Türen sperrangelweit in deinem Leben auf sind und er kann rein und raus gehen. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Wie viele leiden unter der Last ihres Lebens? Wo sie immer wieder selber managen müssen, selber sich so reingeben müssen, dass das Leben noch funktioniert und läuft. Und so mit letzter Mühe schafft man noch so die christliche Krone über alles zu setzen. Aber im Grunde sieht jeder, das ist eine wackelige Ruine und wir selber spüren es auch. Jesus sagt, hey, kommt zu mir, die euch abmüht. Ich werde euch Frieden geben. Nehmt meine Herrschaft an. Komm doch unter die Herrschaft Christi. Lernt von mir und lebt darin. Ich komme nicht mit Gewalt und Überheblichkeit. Bei mir findet ihr, was eurem Leben Sinn und Ruhe gibt. Das ist das, was so viele vermissen. Einen echten Sinn und echte Ruhe in ihrem Leben. Viele sind getrieben, umhergetrieben, weil sie permanent an ihrem eigenen Leben basteln müssen, damit alles noch einigermaßen läuft. Ich meine es gut mit euch und ich bürde euch keine unerträglichen Lasten auf. Die alte Luther sagt, mein Joch ist sanft und leicht. Das, was Gott dir auferlegt, ist sanft und leicht. Aber das musst du erst kapieren durch Erfahrung. Als der Sohn wieder im Haus war, glaubt ihr, dass er da nochmal dem Teufel geglaubt hätte, der ihm sagt, hey, dein Alter begrenzt dich nur. Das Joch, das er auf dich legt, ist unerträglich. Ich glaube, diesmal hätte er gesagt, nee, dieses Joch ist sanft und leicht. Und es dient zu meinem Frieden, es dient zu meiner Freude, es dient zu meiner Wohlständigkeit, es dient zu meinem Allerbesten. Hau ab, Teufel, ich hab's erfahren, mich legst du nicht mehr rein. Weiter, wie kriege ich mein Land zurück? Beginn heute Abend wieder neu zu glauben, offensiv zu glauben und zu vertrauen. Wir haben gelernt, dass der Mangel auf falschen Entscheidungen basiert, die wir in falschem Glauben und falschem Vertrauen auf uns selber getroffen haben. Wir haben begonnen, für uns selber zu sorgen, und das ist nicht der Plan Gottes. Im 2. Korinther 12,14 sagt Paulus, in der Regel versorgen nicht die Kinder ihre Eltern, sondern die Eltern die Kinder. Die alte Luther sagt nicht, die Kinder sammeln den Eltern Schätze, sondern die Eltern den Kindern. Da steckt eine tiefe geistliche Weisheit. Es ist der Wille Gottes, dich und mich zu versorgen mit allem, was du brauchst. Es ist der Wille Gottes, für dich Schätze zu sammeln. Er will nicht, dass du ihm Schätze sammelst. Er will sie für dich sammeln. Und das musst du erst mal im Herz verstehen, im Vertrauen annehmen. Und dann kannst du anfangen, Vertrauen zu üben in Gott. Und das ist ein Weg aktiver Glauben. Das ist der Weg des sich bewusst Auslieferns. Wie gesagt, der Mangel wird wirklich nicht, kann das garantieren, dadurch besiegt, indem du vor den Teufel deine ganzen Ansprüche aufzählst, wenn keine Autorität in dir drin ist. Du kannst den Teufel nur mit Autorität besiegen, nicht mit Geschrei. Viele Leute meinen, wenn sie laut werden, erschrickt der Teufel. Was glaubst du, wenn der Teufel mal laut wird gegen dich? Da ist nichts mehr übrig von dir. Du kannst ihm nur gegenübertreten, wenn du selber eine größere Autorität in dir hast, als du selber bist. Und die Autorität, der sich der Teufel beugen muss, das sind nicht laute Stimmen, nicht Schaum vor dem Mund, nicht religiöse Zeremonien. Darüber lacht er nur und du bist am Schluss frustriert, weil es nicht klappt. Die Autorität, der er sich beugen muss, ist dein Vertrauen und dein Gehorsam Gott gegenüber. Als Jesus in der Wüste war, sagte der Teufel, hey, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, Junge, dann beweis das jetzt mal und mach mal aus den Steinen hier Brot. Oder er versucht ihn nochmal und sagt, wenn du das tust, dann werde ich dir alles geben, das ganze Welt kriegst du dann von mir. Aber Jesus lässt sich nicht auf diesen Kuhhandel ein. Er vertraut sich nicht selber. Er vertraut, dass Gott ihm, der Vater, die ganze Welt geben wird und nicht der Teufel. Es wäre so leicht gewesen, und ich denke, dass das schon eine reale Versuchung war. Es wäre so leicht gewesen, mal kurz niederfallen, Teufel, ich huldige dir, und dann habe ich die ganze Welt. Aber der Weg war, die Welt aus der Hand des Vaters zu bekommen und nicht über eine Abkürzung vom Feind. Dein Weg ist ein gesegnetes Leben zu bekommen aus der Hand Gottes und nicht aus deiner eigenen Hand, die Hand des Feindes ist. Diese Abkürzung, diese schnelle Lösung. Erst ich und dann Gott. Lieber Gott, das hat noch Zeit, die Ewigkeit und bin noch jung, jetzt werde ich erst mal leben. Und jetzt bin ich schon so alt, jetzt will ich erst mal leben. Ich habe lang genug Kinder großgezogen, jetzt ist mein Leben dran. Es wird immer dran sein, für dich zu leben, wenn du auf dieser Schiene fährst. Aber Gott möchte, dass du das Leben von ihm empfängst, die Segnungen von ihm empfängst, nicht von deiner eigenen Hand. Wenn du dich nicht durch sein Brüllen einschüchtern aus der Bahn werfen lässt, sondern im Vertrauen feststehen, sagst nein. Mein Gott hat gesagt, und dazu stehe ich. Als Schadrach, Meschach und Abednego, die drei Freunde des Propheten Daniel, vor dem Nebukadnezar gebracht wurden, da wurde ihnen gesagt, wenn ihr euch jetzt nicht augenblicklich vor diesem Standbild niederwerft, dann werdet ihr sofort in diesen riesigen Feuerofen reingeschmissen und geröstet. Und dann setzt der König noch eins drauf und sagt, und dann lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand retten kann. Und genau so kommt der Teufel nämlich in dein und mein Leben rein. Er sagt dir, wenn du nicht so und so machst, dann wird das und das passieren. Teufel ist ein Feigling, aber weiß ganz genau, er kennt seine Pappenheimer, die, die eigentlich kein echtes Verhältnis mit Gott haben, die, die ihren Gott nicht wirklich kennen, vor denen kann er diese Spielchen machen, diese Einschüchterungsversuche. Und die Leute zittern und sie fangen sofort an, auf diese Schiene zu springen. Ja, nee, dann versorge ich mich lieber selber erstmal. Dann muss ich jetzt selber Hand anlegen, muss drangehen und du fängst wieder an, in dieses Hamsterrädchen reinzusteigen und läufst und läufst und läufst in dieser Tretmühle, wo du dich selber versorgst. Josef im Hause Potiphars, tolle Frau, kommt, verführt ihn mehrmals, bedroht ihn wahrscheinlich auch, dass wenn er ihr nicht zu Willen ist, dann wird sie ihn mobben. Er hat das, was lacht ihr so? Mobben ist nicht das, was ihr denkt. Ne? Okay, wir unterhalten uns nachher drüber. Und das ist genauso eine Sache. Wo investiert er jetzt? Sagt er, hey, komm, was soll's, fällt doch gar nicht auf. Mal ganz schnell Augen zugemacht und durch. Aber was wäre dann passiert? Gott hatte mit ihm einen Plan vor. Er sollte einmal der Vizekönig über ganz Ägypten werden. Und das sind so diese Momente, von denen ich am Anfang der Predigt gesprochen habe. Das sind die Momente, wo es drauf ankommt. Hätte er dieser Frau gehorcht, wäre er von ihr gefangen genommen worden. Er hätte ihr immer wieder zu Willen sein müssen, bis sie seiner überdrüssig gewesen wäre. Dann hätte sie ihn weggeschmissen. Vielleicht hätte sie ihn dann sogar über die Klinge springen lassen. Und er wäre nie in seine Berufung gekommen. Er hätte nie mehr die Chance gehabt, diesen Turn rückgängig zu machen. Und das sind diese Punkte, wo es in deinem Leben auch Eckpunkte gibt, wo Gott dich ruft und wo du vielleicht genauso da sitzt. Die Witwe, die Elisa begegnet am Rande der Stadt, sich ein bisschen Holz aufklaubt und Elisa fragt sie für ein Stück Brot. Sie sagt, sorry, ich habe nur noch eine Handvoll Mehl und eine Tasse voll Öl. Da backe ich jetzt meinem Sohn und mir ein Brot, das essen wir und morgen sterben wir. Das ist eine tolle Vision, eine super Lebensvision. Einen Tag überleben. Ja, für viele Leute ist das Ding, sie leben von heute auf morgen. Hauptsache heute gut gelebt, was morgen ist, ist scheißegal. Und Elisa sagt, mach mir zuerst ein Brot, lass mich essen und danach wirst du essen. Ich bin doch nicht blöd. Der Trick ist ja wohl wirklich uralt, mein lieber Prophet. Du haust dir den Ranzen voll und gehst weiter und wir sterben heute, ne? Anstatt morgen. Das machen wir nicht. Und das sind Situationen, die kommen in dein Leben rein. Du musst dich manchmal fragen, in was du hinein investierst, was du eigentlich an Lohn erwartest. Wo es manchmal nur um ganz klitzekleine Vorteile geht. Aber dafür sind wir bereit, Gott zu verkaufen. Gott ganz weit hinten dran zu setzen. Die Chance, Gott zu erleben, kicken wir lieber auf die Seite, um einen schnellen, kurzfristigen, kleinen Gewinn zu haben. Diese Frau geht das Risiko ein. Sie sagt, okay, du siehst zwar ziemlich schrill aus, aber ich vertraue dir. Sie bringt ihm diesen Kuchen und von dem Tag an versiegt das Öl nicht mehr in ihrem Haus und das Mehl, der Mehltopf wird nicht mehr leer. Und sie essen, bis diese ganze Hungersnot vorbei war. Die Bibel sagt, der Teufel ist ein Lügner von Anfang und seine Macht ist kleiner, als du glaubst. Aber er ist ein Meister der Lüge, ein Meister der Illusion, ein Meister der Einschüchterung und damit kontrolliert er dich und mich wie Marionetten. Wenn wir heute einen Stand vor Gott und gegen den Feind einnehmen wollen, um unser Eigentum zurückfordern, dann geschieht es dadurch, indem wir ganz bewusst durch diesen Vorhang aus Lügen und Illusionen hindurchschreiten. Wer von euch hat Indiana Jones Teil 3 gesehen? Nicht so viele, hey Leute, also. Den müssen wir uns mal gemeinsam angucken am Gottesdienst. Sollen wir das mal machen? Ah, da kommt Begeisterung auf. Das könnten wir machen und dann anschließend reden wir drüber. Da gibt es eine Szene, die gefällt mir total. Die meisten sagen, ah, jetzt kommt die Geschichte wieder. Das ist der Sprung vom Löwenkopf. Der Sprung vom Kopf des Löwen. Indianer muss 3 Tests bestehen, bevor er in diese Höhle rein kann, wo der Kelch Christi aufbewahrt ist. Und die letzte Prüfung ist der Sprung vom Kopf des Löwen. Und er steht dann auf so einem steinernen Löwen und da ist eine Schlucht, die ist 1000 Meter tief. Und da drüben, so vielleicht 10 Meter, auf der anderen Seite der Schlucht ist die Höhle, in die er rein will. Ne? Und jetzt was tun. Und es stand dann in diesem Fetzen Papier, den er gefunden hat, dass der kühne Mann aus Glauben leben wird. Ne? Und dann siehst du, wie er die Augen zumacht und so nach vorne steigt. Ne? Das ist toll, als ich das erste Mal gesehen habe. Ah, das war richtig super. Ne? Und plötzlich, schwupp, ist diese Brücke da. Ne? Und er setzt seinen Fuß voll auf die Brücke, die man vorher nicht gesehen hat. Plötzlich wird sie sichtbar. Und das ist so toll, in so vielen Filmen ist so viel Tolles drin. Ne? Deswegen gucke ich gerne Filme. Ja, wenn man richtig guckt, dann lernt man viel dabei. Und das war für mich so ein tolles Beispiel. Das ist genau dieser Glaubensschritt. Du siehst nichts. Was du siehst, ist eigentlich Selbstmord. Und das ist das, was oft uns im Leben so begegnet. Das sind Dinge, du weißt ganz genau, jetzt wäre es Zeit, diesen Schritt zu tun. Aber, oh Gott, da ist ja der Abgrund. Das kostet ja das. Da muss ich auf das verzichten. Ja, und das bedeutet ja das. Und das ist das. Und das ist das. Und das und das. Und wer eigentlich vor dir steht, ist nicht die Umstände, sondern der Teufel. Und der dir all diese Schilder zeigt und sagt, schau das und das und das und das und das und das. Und du glotzt wie ein Kaninchen auf diese Dinge und dein Mut wird ganz schnell klein, klein, klein. Und dann stehst du da auf dem Kopf des Löwen und jammerst und klagst und drehst dich irgendwann wieder rum und gehst zurück und kommst nicht in deine Berufung. Holst dir das Land nicht zurück. Dabei war es nur ein Schritt, wumm, und man geht über die Brücke. Aber du hast dich einschüchtern lassen. Du hast dich belügen lassen. Und darum ist Mangel in deinem Leben. Beginne heute gegen deine Erfahrung zu handeln. Vertraue dich Gott an, auch wenn es gegen deine Gefühle geht. Beginne heute, dich mit Gott auseinanderzusetzen und lerne ihn neu kennen. Und jeden dieser Schritte, immer wenn du diesen Schritt machst, wirst du sehen, wie dein eigenes Vertrauen wächst. Und dann wirst du merken, wie der Feind immer kleiner wird. Wie er in deinen Augen immer mehr ein Zwerg wird, über den du selber nur noch lachen kannst. Wir schließen ab mit Matthäus 6, diese tollen Verse, wo Jesus sagt, darum sage ich euch, sorgt euch doch nicht um euren Lebensunterhalt, um Essen, Trinken und Kleider. Leben ist viel mehr als Essen und Trinken. Und der Mensch ist mehr wert als Kleidung. Schaut doch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass er es euch genauso tut? Wenn du dich auch noch so viel sorgst, wirst du dein Leben auch nicht um einen einzigen Augenblick verlängern können. Ich hatte vor einer Woche wieder so merkwürdige Gefühle an meinem Pumpenbereich hier, ne, in der Pumpenstation. Und dann dachte ich, oh oh. Und dann habe ich mir echt Sorgen gemacht. Ne? Ich sah mich schon in der kardiologischen Klinik mit Katheter und Bypass und allem möglichen Zeugs. Mir fiel dann ein Pastor ein, der mal so, fast so alt war wie ich, in dem sie auch Bypässe legen mussten. Und ja, und der Stress und so. Und plötzlich habe ich gemerkt, wie immer mehr Angst in mir hochkam. Immer mehr, und es wurde immer schlimmer irgendwie. Ne? Und dann habe ich plötzlich an diesen Vers denken müssen. Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben nicht um einen einzigen Augenblick verlängern. Da wurde mir plötzlich klar, dass meine Sorge mein Leben gar nicht verlängert. Also kann ich ja aufhören, mich zu sorgen. Es verlängerte nicht mein Leben. In der Tat, ich habe es nicht in der Hand. Ich meine, wenn der Herzkasper kommen soll, dann kommt er. Wenn Gott sagt, Uwe, du hast deinen Lauf vollendet, du hast Glauben gehalten, bin zufrieden mit dir, du darfst kommen, ne? dann kann ich gehen. Ne? Dann wird mein Sorgen das nicht verhindern. Aber wenn Gott sagt, hey, ich habe echt noch mit dir einiges vor, Junge, dann darf ich doch auch Gott vertrauen, dass er, egal was da rumspinnt in mir, dass er das unter Kontrolle nimmt. Und ich habe mich entschieden zu glauben. Und es war nicht gleich weg, aber am nächsten Tag war finito, war Ende. Weshalb macht ihr euch Sorgen um Kleider? Seht doch die Blumen auf der Wiese an. Sie arbeiten nicht, sie kümmern sich nicht um Kleidung. Doch noch nicht einmal Salomo in seiner ganzen Herrlichkeit war so wunderbar gekleidet wie sie. Wenn Gott das Gras so super schön wachsen lässt, das heute auf der Wiese grünt und morgen vielleicht verbrannt wird, glaubt ihr denn nicht, dass er es mit euch genauso macht? Dass er euch vergessen würde? Vertraut ihr Gott so wenig? Hört doch endlich auf, voller Sorge zu denken, werden wir genug zu essen haben? Was werden wir trinken? Was werden wir anziehen? Wer bezahlt meine Rentenversicherung? Wer bezahlt meine Schulden? Wer bezahlt das? Wer sorgt für meine Freizeit? Wer sorgt für meine guten Gefühle und, und? Wollt ihr denn so leben wie Menschen, die Gott nicht kennen? Wollt ihr so leben wie Menschen, die Gott nicht kennen? Das ist nämlich die Frage. Kennst du Gott? Kennst du deinen Gott? Das ist der Ausweg aus dem Mangel. Kennst du deinen Gott? Jesus sagt, willst du so leben wie jemand, der Gott nicht kennt? Dann mach dich heute Abend auf den Weg, deinen Gott, deinen Vater, den du dienst, wirklich kennenzulernen. Euer Vater im Himmel weiß ganz genau, was ihr alles braucht. Gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben, dann wird er euch alles andere geben, was ihr nötig habt. Amen. Martin, wo bist du denn? Ich denke, dass du mal ein bisschen Keyboard spielst. Lass uns einfach noch eine Zeit haben, miteinander beten. Und wir wollen nach dem Gebet dann nochmal, was wir so machen, noch einmal dieses Lied singen. Okay? Wir wollen nochmal Krieg führen, richtig. Lasst uns ein bisschen still werden, uns auf Gott fixieren. Vater, wir wollen dir zuallererst Danke sagen, dass du uns immer wieder verblüffst, dass du so völlig anders bist, als man uns es vielleicht religiös anerzogen hat, dass du so anders bist, als uns der Teufel das auch immer wieder weismachen will. Danke, dass du ein liebender Papa bist. Danke, dass dein Herz für uns schlägt, dass du unser Allerbestes willst. Und danke, dass du so viel Geduld mit uns oft ungezogenen Kindern hast. Ich danke dir, Vater, für das kostbare Gut der Erfahrung, dass du uns gestattest, Erfahrungen zu machen. Dass du es zulässt, dass wir dein Haus verlassen, um zu crashen, damit wir uns mit dem ganzen Herzen bekehren, lebendig werden und zurückkommen können. Und ich möchte heute Abend einfach die bitten, die spüren, ich bin gecrasht, ich bin da irgendwo bei den Schweinen, bildlich natürlich, gelandet. Und ich möchte nach Hause kommen. Ich möchte nach Hause kommen. Ich möchte heimkommen zu meinem Vater. Ich habe erkannt, dass er mich nicht begrenzt hat, dass er mich nicht unterdrückt hat, sondern wenn du heute Abend erkannt hast, es ist Zeit, heimzukommen. Mein Platz ist bei meinem Vater. Dann möchte ich dich einladen, komm hierher nach vorne. Lass uns für dich beten. Mach heute Abend dein Leben mit Jesus fest. Wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du Gott noch nicht kennst, wenn du nach Hause kommen möchtest, dann komm einfach hierher nach vorne. Prüf dein Herz, frag dein Herz. Und ich möchte auch die bitten, die spüren, hey, mein Leben war eigentlich nur, ich habe eine Beziehung zwar als Christ gehabt, aber ich habe Gott immer als Kontrolle empfunden. Ich habe ihn immer nur als ein kontrollierendes Element erlebt. Aber ich habe heute Abend verstanden, dass es nicht so ist. Und ich möchte heute Abend als lebendiger Sohn nach Hause kommen. Ich möchte ausdrücken, Papa, ich habe jetzt verstanden, wer du bist. Mach das einfach fest vor ihm, wenn dir danach ist. Wir müssen hier nichts produzieren, aber ich stelle immer wieder fest, es ist so wichtig, wenn wir aus der Anonymität heraustreten, wenn wir in die Öffentlichkeit treten, auch mit unseren Entscheidungen. Die Entscheidungen haben einfach einen anderen Charakter als die Dinge, die wir heimlich mit uns selber ausmachen, die wir am nächsten Morgen oft wieder in Frage stellen. Vater, der mich so liebt. Ja, vielleicht kommen die Leute vom Ministry-Team. Jesus, und wir beten jetzt für die Menschen hier vorne. Vater, dass du sie berührst. Offenbar dich in deiner ganzen Liebe, in deiner Güte. Lass sie diese Umarmung erfahren, die sie der Sohn empfangen hat. Lass sie erfahren, wie du sie mit Kleidern bedeckst. Lass sie erfahren, wie du ihnen einen Ring ansteckst, ein neues Erbe gibst. Lass sie aus deinem Mund die Freude hören. Sie lebendig geworden sind. Und ich danke dir so sehr, Vater, dass du uns diese Chance gibst, auch davon zu laufen, unseren eigenen Weg zu machen. Aber dass du immer dastehst und hinter uns herschaust. Dass deine Arme immer ausgebreitet sind und wir nach Hause kommen dürfen, nachdem wir gelernt haben, nachdem wir gestrandet sind. Danke, dass du niemanden wegstößt, der zu dir kommt. Danke, dass du niemanden wegstößt. Danke, dass du niemanden wegschickst, der nach Hause kommt und sagt, Papa, ich hab's jetzt kapiert. Danke, dass du nicht an religiösen Zombies interessiert bist. Menschen, die nur religiös funktionieren. Danke für diese Gnade, Vater, für diese Gnade. Vater, wir sagen, wir lieben dich dafür. Du bist es wert, dass wir dir gehorchen. Du bist es wert, dass wir dir vertrauen. Du bist es wert, Vater. Du bist es wert, Vater. Herr, danke, dass bei dir wirklich Frieden ist, dass dein Joch sanft, deine Last leicht ist, dass du uns nicht unterdrückst, Vater, sondern dass bei dir wirklich der Reichtum ist, der Frieden ist. Und ich möchte jetzt gern für alle die beten, die heute Abend spüren, es ist für mich neu dran, vom Kopf des Löwen zu springen, neu bestimmte Entscheidungen im Glauben zu treffen. Neu zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Und ich wage diesen unkontrollierten Absprung ins Nichts. Wenn Gott zu dir spricht über bestimmte Punkte in deinem Leben, wo du merkst, ich muss diesen Sprung vom Kopf des Löwen machen, dann steh einfach auf. Und wir möchten gerne von hier vorne für euch beten. Vater, ich bete, dass du heute Abend neu Mut und Kühnheit austeilst, diesen Sprung vom Kopf des Löwen zu wagen, diesen Sprung mitten in deine Arme hinein.